Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Gast in dieser Episode ist mein Trainingspartner Marco Meyer. Marco ist ein Schwarzgurt im Judo und hat über 10 Jahre Judo auf dem höchsten deutschen Niveau gekämpft. Wir sprechen über sein Training, die Entwicklung von Judo und warum Judo der am weitesten verbreitete Kampfsport der Welt geworden ist. Viel Spaß bei der Episode. Marco, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Judo ist sicher das Thema der heutigen Folge. Deine Judo-Vergangenheit ist riesig. Du machst Judo seit 25 Jahren.
Ja, ich habe mit 9 angefangen, bin jetzt 34, macht summa summarum 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert.
Du warst zweimal deutscher Hochschulmeister, ja. 10 Jahre Bundesliga gekämpft. Ja. Wie war dein Werdegang?
Zum Judo-Meister? Ja. Ich habe früher so wie jeder andere deutsche Junge Fußball gespielt, beim SV Mettingen. Und dann kam ich das ein oder andere Mal mit einem blauen Auge nach Hause und hat meine Mutter gesagt, okay, versuch mal eine andere Sportart. In Esslingen, wo ich geboren und aufgewachsen bin, ist Judo sehr populär. Das ist ein Bundesliga-Team. Der größte oder der erfolgreichste Sportverein in Esslingen. Und dann bin ich ins Judo und bin da bis heute noch.
Ich bin ein großer Fan des Kampfsports und eine Sache, die ich heute gelernt habe, nachdem ich kurz über die Geschichte des Judo recherchiert habe, ist, dass Judo der weit verbreitetste Kampfsport der Welt ist.
Ja, also es gibt im Endeffekt bei den Weltmeisterschaften immer so, wir haben glaube ich 150 Verbände, das ist auch glaube ich die größte Kampfsportart weltweit. Ja. In Deutschland war es auch jahrelang der größte Kampfsportverband, wurde es mittlerweile von Karate abgelöst, aber weltweit ist es der am meisten gemachte oder betriebene Kampfsport weltweit. Ja. Du bist aber noch gar nicht so alt für eine Sportart. Also ja. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde es von Shigoro Kano in Japan ins Leben gerufen. Hat sich lustigerweise aus dem Jiu-Jitsu herausentwickelt. Das heißt,
im Endeffekt. Weißt du, wie es nach Deutschland kam?
Ja, das war im Endeffekt irgendwann zu Kaiser Wilhelms Zeit noch. Ist irgendwann mal ein deutsches, japanisches Kriegsschiff hier gewesen. Und dann hat der Kaiser Wilhelm gesehen, okay, die Jungs sind fit, die können was. Ah, das nehmen wir dann auch auf. Und es war jahrelang auch im NS-Regime ziemlich populär, wurde da eingegliedert, weil es im Endeffekt ein guter Nahkampf ist. Ja. Sieht man jetzt im Endeffekt jetzt in der UFC, Ronda Rousey.
Ist ein gutes Beispiel. Die hat im Endeffekt die erste weibliche UFC-Champion und wenn man ihre Kämpfe im Nachhinein anschaut, im Endeffekt hat sie keine MMA gemacht, sondern sie hat Judo gemacht, ist rein, gepackt, geworfen.
Abgehebelt, abgewürgt, ja. Genau. Aber sie war auch eine hervorragende Judoka, die hat 2008 in Peking eine Bronzemedaille gewonnen, bis 70 Kilo, gegen eine Deutsche. Das heißt, habe ich damals angeschaut und mich geärgert.
Ja. Judo ist auch immer größer in der UFC. Vor kurzem habe ich eine interessante Diskussion gesehen zwischen Khabib, dem UFC-Champion, dann Henry Cejudo, der auch UFC-Champion ist und Olympia-Gold gewonnen hat im Ringen, und Kyla Harrison, die bei einer anderen Organisation MMA-Champion ist und die auch
zweimal Olympiasieger
geworden ist. Und ein interessanter Punkt war, Khabib ist ja dafür bekannt, dass er ein begeisterter Ringer ist und dass die Ringkultur groß ist in seinem Land, in Dagestan. Er war jedoch ganz klar auf der Seite von Kyla Harrison und sein Punkt war, Judo-Goldmedaille ist um ein Vielfaches härter als die Goldmedaille im Ringen. Eine Goldmedaille im Ringen ist schon schwer. Und sein Hauptargument war der, es sind gut 50 Länder auf der Welt, in denen quasi Ringen auf hohem Niveau olympisch durchgeführt wird. Es sind jedoch über 70 Länder, wo quasi Ringen auf hohem Leistungsniveau durchgeführt wird. Und dann, wie du sagst, über 150 Länder weltweit, wo Judo grundsätzlich betrieben wird. Was ein interessantes Argument war, was auch so ein Punkt war für mich, der Kampfsport begeistert ist, dass Judo so weit verbreitet ist, hatte ich nicht auf dem Schirm. In Deutschland ist bei den Kindern einer der weit verbreitetste Kampfsport. Ja, das Einstiegsalter ist ja auch sehr, sehr jung. Da gibt es ja teilweise in 3 Jahren kannst du schon Judo anfangen.
Ja, das ist ja so ein Judo-Kindergarten, da halte ich persönlich jetzt aber nicht so viel davon.
Warum?
Weil ich ein großer Freund davon bin, eine breite Basis zu schaffen. Das heißt, ich mache bei meinen Kindern so, dass wir sagen, okay, wir sollen möglichst viel machen, ein möglichst breites Spektrum an Bewegungen kennenlernen. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund vom Turnen, aber ich bin kein Freund davon, früh schon Judo zu machen, was ja auch stark darauf ankommt, was für einen Trainer du hast, weil ich hätte zum Beispiel, wie ich Judo gelernt habe, möchte ich keinem Kind antun, das war sehr, sehr langweilig, obwohl es eigentlich eine schöne Sportart ist, für mich die schönste Sportart, die es gibt, weil es so abwechslungsreich ist, aber es muss dann schon gut gemacht sein, wenn du mit 3 Jahren ins Judo gehst. Also da gibt es noch viele andere Sachen, die auch noch wichtig sind, um im Endeffekt eine körperliche Grundlage zu schaffen.
Das heißt, bei dir war es ein recht monotones, sich wiederholendes Training.
Ja, das war im Endeffekt, okay, wir machen jetzt hier einen Schritt dahin und dann ist das und dann heißt es Soto Otoshi. Das war im Endeffekt so richtig oldschool, was ich im Endeffekt, wo ich meine ersten Trainings auch gegeben habe, habe ich auch in dem Ding gegeben und dann habe ich mich immer, nachdem ich Judo-Training gegeben habe, habe ich mich immer gefragt, hätte das Training mir auch Spaß gemacht? Und oftmals war die Frage, okay, nee, das hat mir keinen Spaß gemacht. Wie muss ich es verändern, dass es mir Spaß macht? Und im Endeffekt ist das, was ich auch bei vielen Kindern sehe, die wollen sich messen, die wollen kämpfen, die wollen raufen. Und das ist im Endeffekt der Weg. Man muss die jetzt nicht schon, in meiner Meinung nach, mit 6 Jahren mit japanischen Begriffen quälen. Das ist nämlich für die wahnsinnig schwierig. Sondern im Endeffekt, okay, mit dem Technik kann ich die nach hinten werfen, jetzt geht's da nicht weiter, jetzt muss ich die Technik machen, dass es so ein bisschen Sinn und Zweck ergibt und nicht der Selbstzweck ist, okay, ich lerne jetzt diesen Wurf, sondern das mit einem gewissen Sinn zu lehren.
Quasi Functional Judo.
Ja, genau. Das ist im Endeffekt deutlich nachhaltiger und macht auch mehr Spaß, wenn ich sehe, okay, ich habe Würfe gelernt, die ich bis heute nicht weiß, warum ich die gemacht habe, weil das überhaupt nicht gepasst hat. Das heißt, ich bin lieber freundlich, okay, ich gehe bis dahin, okay, jetzt zu dem Punkt komme ich nicht mehr weiter, jetzt muss ich was anderes lernen, damit ich da wieder weiterkomme. Dann hätte mir das als Kind auch deutlich mehr Sinn gegeben und auch deutlich bessere Erfolge hätte ich, glaube ich, gehabt.
Das heißt, Trainingsstruktur im Judo ist noch sehr traditionell?
Es kommt darauf an. Es ist komplett unterschiedlich. Es ist halt stark trainergebunden. Es kommt darauf an, was für einen Trainer du hattest. Ich hatte jetzt das Glück, für ein Jahr lang einen hervorragenden Trainer zu haben. Das war das beste Training, das ich je hatte. Bei dem, er war aus England, der war auch schon Nationaltrainer. Also Matt, sehr guter Job. von dem war das Aufwärmen schon Teil des ganzen Konzepts. Der hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht. Das heißt, wir haben viele Räder gemacht. Und ich habe mir gedacht, hey Matt, warum machen wir so viele Räder? Ah, warte ab. Und dann kam dann, okay, dadurch war das dann die Wurfausgang. Das heißt, so konntest du dann aus dem Wurf aussteigen. War im Endeffekt dann mit dem Rad ohne Hände und sowas. Und habe ich in meinem biblischen Alter auch noch ein Rad ohne Hände gelernt.
Okay.
Um halt aus diesem Wurf dann auszusteigen und keine Wertung abzugeben. Und das war dann für mich schon so ein Aha-Moment. Und ich so, okay, boah, der hat sich wirklich Gedanken gemacht. Das ist nochmal ein ganz anderes Level, was du erreichen kannst. Also im Endeffekt, die Trainerausbildung im Judo ist gut, aber es kommt halt auch stark darauf an, was du draus machst.
Gerade das Rad ohne Hände, das natürlich athletisch schon eine Herausforderung ist. Ja. Einer Punkt, als ich dann zum ersten Mal so ein bisschen mit Judo Kontakt hatte, war, die Grundathletik und Grundkraft, die so ein Judoka mitbringt, ist weit, weit überdurchschnittlich, wenn man es mit anderen Sportarten und auch mit anderen Kampfsportarten vergleicht.
Ja, für mich ist im Endeffekt auch, Judo ist für mich eine der konditionell anspruchsvollsten Sportarten, weil du im Endeffekt alles brauchst. Du hast von der Ausdauer über die Kraft, über die Koordination. Ich habe mir schon viel Gedanken darüber gemacht, ist mir noch keine andere Sportart, mag ich es vielleicht vom MMA, die ist relativ neu, keine andere Sportart eingefallen, die so ein beides Spektrum an körperlichen Anforderungen an dich stellt. Du musst beweglich sein, du musst schnell sein. Beispielsweise Karate, da spielt diese Kraftkomponente eine deutlich untergeordnete Rolle.
Ja. Gerade im modernen Judo, ich war letztes Jahr auch zum ersten Mal beim Judo-Wettkampf, ich war der Athletiktrainer des deutschen Judo-Nationalteams, hat letztes Jahr ein Seminar hier besucht und hat mich dann eingeladen, weil die deutsche Meisterschaft in Stuttgart war. Bin ich da zum ersten Mal hingefahren und war ganz interessant. Kampfzeiten sind kürzer, hat er mir erklärt. Ja. Mittlerweile sind es nur noch 4 Minuten, um das Ganze ein bisschen dynamischer und aggressiver zu machen. Und einer der Punkte, die relativ schnell aufgefallen sind, im Endeffekt beide halten sich gegenseitig fest und der quasi, dann ist quasi sieht so aus, als würde man sich nur in Ruhe halten. Und dann der als erstes nachgibt, ist der fliegt.
Ja, also Judo sieht von außen sehr, sehr einfach aus. Auch sehr, sehr, manchmal denkt man, warum wirft er denn nicht? Aber wenn man selber mal gemacht hat, ist alles deutlich schneller und schwieriger, als man es von außen sich vorstellt. Weil man muss sich vorstellen, man hat im Endeffekt 2 gut trainierte Männer oder Menschen. Und ich versuche den zu werfen, das Werfen an sich schon relativ komplex. Und jetzt wehrt er sich aber in meinem Fall noch mit 100 Kilo dagegen, will nicht geworfen werden, da entstehen schon ordentlich Kräfte.
Hohe Kräfte. Ja. Gerade für den Griff. Ich hatte vor Jahren von einer Studie gehört, die sie gemacht hatten, waren bei den Olympischen Spielen irgendwann in den 90er Jahren. Und da haben sie im Endeffekt getestet, verschiedene Indikatoren und wollten sehen, was korreliert am besten mit
Griffkraft.
Mit Wettkampferfolg, mit der Medaille bei Olympia. Und der Nummer 1 Faktor war Griffkraft. Es war fast genau so, dass der mit der höchsten Griffkraft Gold gewonnen hat, der mit der zweithöchsten Griffkraft Silber gewonnen hat, dritthöchste Griffkraft Bronze. Es war eine Korrelation von 0,98, also fast eine 100%ige Korrelation, was Das ist natürlich meine erste Frage, warum überhaupt Judo trainieren? Ich brauche doch einfach nur Griff.
Ja, das ist im Endeffekt ein Teil. Also ich hatte das eine so eine Grundregel ist immer, wer denn die Kumikata, also den Griffkampf gewinnt, gewinnt in der Regel auch den Kampf, weil du dadurch einen Vorteil hast. Aber schlussendlich der beste Griff bringt nichts, wenn du da nicht was draus machst.
Ich habe letzte Woche einen Artikel gelesen in der Zeitschrift Leistungssport. Da haben sie einen Artikel über die konditionellen Anforderungen des Amateurboxsports gebracht. Mhm. Und einer der Punkte, den sie in dem Artikel gebracht haben, war der Nummer 1 Indikator für deine Schlagkraft ist Griffkraft.
Okay.
Auch wenn jetzt die Griffkraft natürlich direkt mit der Schlagkraft nichts zu tun hat, jedoch ist die Griffkraft ein ausgezeichneter Indikator für deine Oberkörperkraft. Mhm. Und die Oberkörperkraft korreliert dann im Endeffekt mit deiner Schlagkraft.
Ja.
Also von einer ganzen Reihe von Indikatoren, die sie untersucht haben, war interessanterweise, je stärker du zugreifen kannst, desto potenzieller deine Schlagkraft im Boxen.
Ja, ist auch beim Alzheimer auch so. Also eine sehr gute Alzheimer-Prophylaxe ist eine gute Griffkraft, was natürlich dann auch wieder mit der gesamten Muskelkraft korreliert. Was ich auch lustig fand, habe ich in einer Studie gelesen, dass je größer dein Oberschenkel ist, oder je dicker der Umfang deines Oberschenkels ist, desto geringer ist deine Wahrscheinlichkeit, an einem Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken.
Ja.
Und war im Endeffekt dann so stand es dann da und habe ich gedacht, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber dann schlussendlich doch, kommt im Endeffekt auf die Muskulatur an. Je größer deine Muskulatur am Femur ist,
desto niedriger dein biologisches Alter, beziehungsweise niedriges Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Genau.
Ja. Das heißt, für ein langes Leben Kniebeugen machen und Griffkraft trainieren.
Hört sich ja. Ich finde allgemein, also das ist auch für mich, ist so das Krafttraining so die Basis geworden. Judo ist jetzt familiärbedingt ein bisschen weniger geworden, aber Krafttraining mache ich auch schon noch weiter, weil es im Endeffekt für mich so ist, okay, das ist so mein Jungbrunnen, ich kann da ein gewisses Level immer halten und dann auch in andere Sportarten reinschnuppern, das heißt, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit wieder habe, ist eher dann, ich Bock Tennis zu spielen, wieder mehr Skifahren, ein bisschen mehr Grabbeln und es gibt mir im Endeffekt so dieses Fundament, wo ich dann alles wieder, dass alles so bleibt, wie es ist oder ein bisschen besser noch finde.
Wenn wir gerade von Training reden, jetzt hast du viel zu Crossover-Training erwähnt, ja. Training zu Bundesliga-Zeiten?
Es sah so aus, dass ich dreimal in der Woche Krafttraining gemacht habe und 3 bis 4 Mal in der Woche Judo trainiert hatte, plus Samstag dann Wettkampf. Judo ist das Wettkampf, Bundesliga war dann relativ anspruchsvoll oder zeitaufwendig. Wir sind morgens, da habe ich, glaube ich, für Backmann gekämpft, morgens um 8 Uhr samstags losgefahren nach Riesa, das war so der Standard, 8 Stunden im Bus. Dann aufwärmen, gekämpft, wieder zurück. Das heißt, Sonntagmorgens war ich dann irgendwann wieder zu Hause. Das war so mein Wochenende. Und dann sonntags Krafttraining gemacht. Wenn es doof gelaufen ist, haben wir im Bus dann noch das eine oder andere isotonische Getränk getrunken. Und dann, ja.
Okay, da ist nichts mit vor 11 im Bett gewesen.
Nein, nein, nein. Also es war allgemein so, das, warum ich jetzt auch das Judo-Training deutlich schlechter wegstecke, ist wie überall im Amateursport, war um 8:30 das Training angefangen. Ging bis um 9:30, dann hast du ein bisschen gestretched, ein paar Seile gemacht, dann war ich bis um 10:30 aus der Halle gelaufen, nach Hause, gegessen, ein bisschen Fernseher geschaut, dann war es 1 und um 6 aufstehen, Uni.
Also ein paar Seile gemacht, das ist einer der faszinierenden Aspekte des Krafttrainings für Judo, gerade Kraft und Kondition im Oberkörper. Seile machen heißt, sich an einem Seil hochziehen, nur mit Oberkörper.
Ja, also da gibt es noch, wir variieren dann auch, es gibt ja auch verschiedene, also aus dem Stand, aus dem Sitzen. Aus dem Sitzen ist deutlich anspruchsvoller und du kannst auch doppelte Seile machen. Also so ein Seil bei uns in der Halle ist so circa 5 Meter hoch. Und ein Kumpel von mir, der hat mal geschafft, 5 Stück ohne Absetzen. Das heißt, der ist mal kurz 5x30 hochgeklettert.
Crazy, das ist auch immer mal aus dem Training Ole Bischoff.
Ja.
Aber bei Olympia hat er
2008 die Goldmedaille und 2012 die Silbermedaille. Hat dann auch im Halbfinale Travis Steven geschlagen.
Der Amerikaner.
Ja, der Amerikaner, der wurde dann 2016 wurde dann Zweiter bei den Olympischen Spielen. Also auch ein sehr guter Judoka. Ja, der hat, glaube ich, kurz vor Olympia hat er mal in 20 Minuten 20 Seile gemacht mit Abstand. Das ist schon eine Hausnummer. Mit 81 Kilo.
Wie lange brauchst du einmal hoch runter?
Ja, das kommt drauf an. Also ich denke, du brauchst 15, 10, 15 Sekunden.
Das heißt, brauchst du 15 Sekunden Belastung, ja. 45 Pause, ja. 20 Mal in Folge.
Ja.
Und nur mit den Armen an unserem Seil hochgezogen, quasi dynamische Klimmzüge.
Genau.
Also im Wechsel.
Ja. Das ist im Endeffekt eine komplette Ganzkörperübung. Das merke ich immer, wenn ich es eine Weile lang nicht mache, habe ich vor allem eine Muskelkater im Rumpf. Also eine Ganzkörperübung.
Also eine sehr fortgeschrittene Übung. Also Klimmzugleistung muss da schon relativ hoch sein, dass du das Seil überhaupt einmal hochkommst, ohne Beine.
Ja, was ich da interessant finde, ich mache so nach meiner Sportstunde, ist auch immer so mein Ding, ich mache immer noch 3 Seile hinterher, nach jeder Sportstunde, damit ich so ein bisschen im Game bleibe. Also so, wenn die Finger kalt sind, komme ich deutlich schlechteres Seil hoch als nach dem Judo-Training. Das heißt, die Finger brauchen irgendwie, keine
Okay.
Ahnung, was da dahinter steckt, aber ich komme nach dem Judo-Training deutlich geschmeidiger das Seil hoch, weil die Hände irgendwie
Die Aktivierung ist höher.
aktivierter sind. Also bei mir scheitert das dann immer so an der, wenn ich kalt bin an der Griffkraft, ich brauche immer ein, zwei Anläufe, bis die Hände richtig so sind, wie ich das gerne hätte.
Sportstunde heißt Sportunterricht in der Schule.
Genau, ja, genau. Da steht die Halle, da hängen überall Seile rum. Die Schüler hassen sie, ich finde es ganz cool.
Viele Schüler kommen Seil hoch?
Im Schnitt, ich teste das immer, zum Anfang des Schulers und zum Ende. Ich lade den immer ein, okay, wer Bock hat, bleibt länger in der Halle. Und im Schnitt kommt pro Klasse A25 kommt 2 das Seil hoch. Und das sind auch dann die 2, die das dann mit mir bis zum Ende des Schulers durchmachen und die anderen gehen dann alle sich umziehen.
Okay, das heißt, die zwei machen das ganze Schuljahr nach.
Ja, genau. Ich habe dann immer so Ding. Eigentlich ist immer so der Monat. Das heißt, jetzt wäre April, dann hätten wir 4 Seile gemacht. Wir steigern das dann immer so. So das Ding. Und wir haben immer wieder ein, zwei, vor allem leichte Schüler, die da hochkommen. Also das ist natürlich ein Vorteil, wenn du leicht bist. Ja, ein, zwei kommen immer schon hoch.
Viele Judokas sind nicht leicht.
Ja.
Du selber wiegst auch über 100 Kilo, also am Gewicht soll es am Ende vom Tag nicht liegen, wenn genug Training dabei ist.
Genau. Aber es ist natürlich deutlich einfacher, wenn du leicht bist, wenn du einsteigst, da das Seil hochzukommen, als wenn du jetzt deutlich schwerer bist. Und da gibt es noch die Möglichkeit, es mit den Beinen zu machen, aber es ist dann deutlich technisch anspruchsvoller als mit den Händen hochziehen.
Aber dafür brauchst du weniger Kraft.
Genau, brauchst du weniger Kraft. Habe ich auch bei den CrossFit Games gesehen. Da war einer, der komplett geführt und dann kam die Seile, konnte überhaupt nicht, komplett zurückgeworfen im Feld, wurde zurückgeblickt geworfen.
Was ist deine Bestleistung bei Klimmzügen?
Gewicht oder Anzahl?
Beides.
Best ever war 55 Kilo.
Bei 103 Körpergewicht.
Ja, 103, 104. Und Anzahl haben wir jetzt neulich gemacht, glaube ich, 19, 20, so. Aber halt dann mit dem 1-0-1-0 Tempo.
Relativ zügig, klar.
Ja.
Für die vielen Wiederholungen. Das heißt, Krafttraining und Judo-Training war bei einer Bundesliga nahezu ausgeglichen.
Ja, aber nur bei mir persönlich. Krafttraining ist beim Judo relativ, es sei denn, du bist auf einem gewissen Niveau dir selbst überlassen. Das heißt, da war ohne Struktur, haben wir im Endeffekt halt uns getroffen, haben trainiert. Und hat sich im Endeffekt so eine Gruppenbildung. Wir haben im Endeffekt, meine Anfangszeiten haben wir 5 Jahre lang 3x10 Bankdrücken, 3x10 Bankziehen, 3x10 Kniebeugen gemacht. Das haben wir halt 5 Jahre gemacht. Also hat uns ja nicht besser gewusst, uns hat keiner gesagt, hat im Endeffekt keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich irgendwann mal mitgekriegt, dass man auch ein bisschen anders Krafttraining machen kann. Und es hat dann ganz gut funktioniert und ja.
Trainingslager? Warst du mal in Japan, Judo mal?
In Japan war ich nicht. Ich war einmal in Slowenien und in der Isola. Das war echt ganz cool. Am Strand. Ja. Aber in Japan selber war ich noch nicht.
Judo. Für alle, die noch nie einen Judo-Kampf angesehen haben, gibt es zwei Optionen zu gewinnen: Punkte oder Aufgabe.
Genau, also du hast im Endeffekt die Möglichkeit, du kannst was das Häufigste ist, du kannst den Gegner Ippon werfen und du bekommst, also durch Werfen kannst du gesagt sagen, gewinnen, kriegst du für das Werfen dann auch Punkte. Das heißt, du kriegst entweder, früher gab es insgesamt 3 Wertungen, heute hat sich's verändert, jetzt möchtest du das Ganze ein bisschen publikumsnah machen. Das heißt, es gibt nur noch eine Wertung, es gibt entweder einen halben Punkt oder einen vollen Punkt. Und dann kannst du einen Boden gewinnen. Und im Boden hast du 3 verschiedene Möglichkeiten. Du kannst aber den Gegner festhalten. Das heißt, du musst beide Schultern fixieren und den dann 20 Sekunden lang halten.
Ist ähnlich wie beim Ring, ne?
Da gibt es diese Schulterlage. Also, ja. Und du hast im Judo dann noch die Möglichkeit, abzuwürgen und abzuhebeln. Also die Aufgabe. Das passiert im modernen Wettkampf-Judo auch auf hohem Niveau sehr, sehr selten. Da ist das Werfen im Endeffekt deutlich dominanter, weil du im Bodenkampf nur relativ kurze Zeitspanne hast. Du hast, glaube ich, nur 10 Sekunden. Da muss die Technik ersichtlich sein, sonst wird es Matte gegeben. Einfach aus dem Hintergrund, früher war es deutlich länger, als ich gekämpft habe. Aber es wurde dann immer deutlich runter reduziert, weil es im Endeffekt für den Zuschauer, der kein Judoka ist, deutlich uninteressanter ist, weil dieses Werfen ist viel spektakulärer. Und im Boden brauchst du ein gewisses Knowledge, eine gewisse
Technik.
Technik und du musst auch das verstehen, was da funktioniert, sonst rollen die im Endeffekt da rum. Ich weiß, ich hatte irgendwann mal eine Freundin, die hat kein Judo gemacht und die hat gesagt, was macht denn ihr da auf dem Boden? Das sieht ein bisschen komisch aus. Kannst du bitte aufhören?
Hat auch einen guten Übertrag. Ich habe einen Freund in der Dominikanischen Republik, der hat selber Judo gemacht im Nationalteam, war danach Trainer des Nationalteams im Judo. Ist eigentlich primär im Bereich Krafttraining unterwegs, hat dann aber danach noch ein bisschen Judo mitgemacht und hat dann ein paar trainiert im Bereich Brazilian Jiu-Jitsu und ist dann mit einem, der der erfolgreichste war, auch mal nach Japan gefahren, quasi so als Betreuer für so einen Jiu-Jitsu-Wettkampf und hat dann aus Lust und Laune einfach gesagt, komm, jetzt mache ich quasi mit fast keinem Jiu-Jitsu-Training, mache ich bei dem Jiu-Jitsu-Wettkampf mit und hat das Ding dann einfach gewonnen.
Ja.
Da waren dann zwei Kämpfe zum Sieg und beides Mal hat er dann im Endeffekt gesagt, ja, er hat kein Jiu-Jitsu gemacht, er hat Judo gemacht, hat ihn gepackt, hat ihn geworfen und dann quasi mit dem Gi den Kragen gepackt, einmal quer über den Hals gezogen und so beide Matches gewonnen.
Ja. Weil, ja, ich hatte auch, wir hatten auch so einen aus dem anderen Landeskader aus Baden war, der hat auch immer so zum Spaß, hat immer Judo hauptsächlich gemacht, hat einmal in der Woche noch Jiu-Jitsu trainiert, also das Klassische mit Schlagen und so, das, was es in Deutschland halt gibt. Und ist dann auch mal so spontan einfach so nebenher Deutscher Meister geworden im Jiu-Jitsu, hat einfach halt Judo gemacht und ab und zu halt einfach getreten und dann war es das. Also ja, was dann.
Je nachdem, welches Niveau ist, hast du einen guten Übertrag. Vor allem, wenn der Gi da ist, dieser Kimono, das ist ja, darauf basiert auch Judo größtenteils. Also viele der Würfe sind mithalten.
Wie meinst du mit halten?
Also ich halte den...
Ja, genau. Im Endeffekt alles. Du brauchst immer den Kontakt zum Gegner. Das heißt, du haltest entweder am Revers, am Ärmel oder im Nacken. Also ich versuche immer den Nackengriff. Du brauchst den Arm zum Werfen, sonst funktioniert es nicht. Und da gibt es unterschiedliche Würfe. Entweder brauchst du mal einen Arm oder zwei Arme. Und mir war es immer am liebsten. Ich habe beide Hände gehabt und konnte dann groß werfen. Im Endeffekt hast du auch zwei Kämpfertypen. Du hast einen großgewachsenen mit langen Gliedmaßen. Der hat irgendwie so eher so die Eindrehtechniken, die so wirft oder halt diese kleinen Ringertypen, die so diese Schulterwürfe da machen, wo dann schnell raus, reingehen, einen tiefen Schwerpunkt haben und den Gegner kommen. Das sind im Endeffekt so diese zwei groben Kampftypen, die du hast.
Ja, da war ja auch vor kurzem, es gibt diesen Franzosen, einer der, wenn nicht sogar der erfolgreichste.
Teddy Grenier,
Der auch ungeschlagen war für wie viele Jahre?
Ja, ich glaube seit 2011. Das ist im Judo eine verdammt lange Zeit. Das ist ja im Endeffekt so gut wie unmöglich, weil du immer mal die Möglichkeit hast, das zu verlieren. Und er hat jetzt beim Grand Slam in Paris zum ersten Mal verloren gegen Japaner. Also das Ding gesehen hat, war im Endeffekt ein Konter. Der Japaner hat ihn übernommen, Uchimata Geeshi. Ist dem Teddy Grenier auch schon lange nicht passiert. Aber der ist schon so ein Ausnahmetalent, das ist Jahrgang 89.
Wohl auch sein, der Japaner war auch die Kategorie des Untersetzten.
Ja, genau. Ja.
Der ein bisschen so nicht aussieht, ne, nach.
Ja, nach wenn du auf der Straße siehst, wo in Japan, wir sagen, okay, das ist ein Sumo-Ringer. Aber der macht schon Sport. Ne. Ja. Und der Terrenier, der ist im Endeffekt 2 Meter irgendwas groß, 120 Kilo, aber halt voll austrainiert. Das ist so dieser Modellathlet.
Warum ist Judo in Frankreich so groß?
Das hat im Endeffekt eine ganz andere Tradition und ist dort auch im Bildungsplan verankert. Das heißt, jeder Schüler in Frankreich macht Judo, wie auch Klettern. Und da hast du dann auch eine ganz andere Basis. Da hast du im Endeffekt, jeder hat schon mal Judo gemacht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jeder, der schon mal Judo gemacht hat, ein Interesse am Judo hat, ist deutlich größer. Das ist auch da, dort sind die Judokas auch Stars. Das heißt, die kennt dort jeder. Das ist bei uns nicht der Fall. Uns kennt man eigentlich so, wenn einer mal Olympiasieger wird, dann hat man vielleicht schon mal gesehen.
Ole Bischof, Popularität erreicht.
Schlag den Rahmen. Boah, da spricht mich nicht drauf an. Das waren die schlimmsten 2 Monate in meiner Sportstudienzeit, weil ich immer groß immer erzählt habe, Judo ist so koordinativ anspruchsvoll und die Königssportart. Und dann kam der da daher und hat sage und schreibe, glaube ich, 0 Punkte oder so. Oder?
Ja, ich glaube, das war das schlechteste Ergebnis, das jemals ein Herausforderer bei Schlag den Rahmen hatte. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich kurz mal reingeschaltet habe und mir auch dachte, ach. Ne? Und irgendwann später, dann hatte ich dann erst auf dem Schirm so, okay, das ist der da mitgemacht hat.
Der war Olympiasieger, ja. Ja, das war, ja. Aber in Frankreich, wie gesagt, ist es ein sehr, sehr, es ist der Nationalsport, also kommt dann gleich hinter Fußball, Handball, kommt dann schon relativ schnell Judo. Und die haben auch immer sehr gute Judokas. Die haben auch ein bisschen ein anderes System. Bei uns in Deutschland ist es im Endeffekt so, dass du über Deutschland hinweg viele verschiedene Olympiastützpunkte hast. Und in Frankreich zentralisiert sich das alles, wie in Frankreich das so üblich ist, in Paris. Das heißt, du hast dann in Paris aber auch aus jeder Gewichtsklasse die 10 Besten. Das heißt, du hast auch ein ganz anderes Training für die Weltklasse-Athleten. Das heißt, du hast dann 10 Leute, die ungefähr genauso gut sind wie du. Du hast dann pro Training 10 richtig harte Runden oder noch mehr, wenn du die Gewichtsklassen drüber und drunter gehst. Das heißt, du hast richtig viele richtig gute Trainingspartner. Und das ist in Deutschland im Endeffekt anders. Da verteilt sich es auf 5 oder 6 Olympiastützpunkte. Und
also eine hohe Leistungsdichte an der Spitze und Trainingskultur spielt schon eine große Rolle.
Also im Endeffekt bei diesen ganzen Ostblock-Nationen ist es im Endeffekt so, die verbringen 360 Tage im Jahr zusammen in irgendeinem kleinen Dorf und gehen dann im Endeffekt nur für die Wettkämpfe raus. Das heißt zum Beispiel in Georgien oder so trainieren die alle im Endeffekt in Tiflis oder der Ilias Iliades, auch ein sehr guter Judoka, ist Trainer in Tadschikistan oder irgendwo so. Im Endeffekt, der lebt da in einem Dorf mit denen und trainiert und taucht zu den Wettkämpfen aus, sammelt die Medaillen ab und dann fahren sie wieder zurück auf ihr Dorf. Das heißt, er hat auch gesagt, es gibt kein WLAN, es gibt kein Internet, ihr trainiert nur und der hat im Endeffekt 24-7 unter seinen Fittichen.
Das ist ähnlich wie in Russland das Gewichtheben, da ist auch der Stützpunkt, wo alle trainieren, 1200 Kilometer östlich von Moskau, ja, in Taganrog, ja, wo dann im Endeffekt auch nichts passiert, außer du wohnst quasi in deiner Wohnung, hast die Küche, wo du kochst, isst da, ja, und dann morgens und abends verbringst du deine
Zeit im Gewichtsraum.
Ja, Gewichtsraum. Ja,
das habe ich irgendwie mal von den holländischen Eisschnellläuferinnen habe ich auch mal, ja, gesehen, das auch habe ich auch mal gefragt, warum ist in Holland so gut? Ja. Und
Herrenwehen. Ich war mal, ja, dort und habe mir das angeschaut.
Also im Endeffekt, da gibt es nichts.
Genau. Und du musst, wenn du Nationalteam bist, du musst nach Herrenwehen. Ja. Ich bin da hingefahren für einen Weltcup. Damals habe ich noch mit dem ungarischen Nationalteam gearbeitet. Ja. Und dann war auch noch nie davor von Herrenwehen gehört. Und dann da reingefahren, das ist eine kleine Ortschaft, da passiert gar nichts. Sie haben einfach eine riesen Eishalle mit einmal Short Track, also der kleinen Bahn, und einmal Long Track, der langen Bahn. Und haben da eine Dichte. Da war ich auch einmal dabei in Weltcup in Dresden. Und da war eine der guten Short-Track-Eisschnellläufer aus Holland, hat einfach mal so zum Spaß einen Long-Track mitgemacht, hat in der B-Gruppe gestartet, also quasi eine A-Gruppe, der Gewinner der A-Gruppe gewinnt den Weltcup und der Gewinner der B-Gruppe oder alle in der B-Gruppe können quasi nur Punkte sammeln, um in die A-Gruppe zu kommen.
Und die B-Gruppe war schneller als A.
Exakt. Sie hat die B-Gruppe gewonnen, mit einer Zeit, mit der sie die A-Gruppe gewonnen hätte, war dann aber eben nicht offiziell Weltcup-Siegerin und hat dann auch tatsächlich bei Olympia in Long Track und Short Track beides eine Medaille gewonnen. Okay. War die erste Eisschnellläuferin, die geschafft hat, in beiden Disziplinen anzutreten und in beiden eine Medaille zu holen. Ja. Und das auch. Trainingskulturtechnisch ist so ein Hotbed erfahrungsgemäß in verschiedensten Sportarten. In Kuba ist es im Ringen genauso, wo dann alle zusammenwohnen. Oder in Russland, in Moskau gibt es diese eine Tennisschule, wo dann im Endeffekt alle großen Tennistalente, vor allem die weiblichen, alle in dieser einen Schule zusammen trainieren. Ja. Das ist ein deutlich anderes Wettkampfumfeld.
Ja, vor allem du bist auch immer komplett anders gefordert. Also ich habe das bei mir selber gemerkt, wenn ich bei uns in Esslingen trainiert habe, gibt es relativ wenig, die in meiner Gewichtsklasse sind. Wenn ich dann in Sindelfingen im Olympiastützpunkt trainiert habe, das sind dann halt 4, 5 Jungs, die mit 100 Kilo durch die Gegend laufen. Das ist dann schon was ganz anderes. Also dann merke ich das abends, wie ich nach Hause fahre, deutlich, dass da ein bisschen mehr gegangen ist, dass da mehr Trainingseffekt oder Trainingsreize gesetzt wurden.
Man wächst an der Herausforderung. Wie viele Gewichtsklassen gibt es im Judo?
7. Also es ist bis 60, das ist die leichteste Gewichtsklasse. Und dann steigert sich 66, 73, 81, 90 bis 100 und dann Open Plus. Und das ist auch die Verteilung bei Olympia. Und dann gibt es dann noch zusätzlich ein Mannschaftsturnier. Das ist der neuesten. Das heißt, da treten dann aus, sind dann nur 5 Gewichtsklassen, da treten die Nationen gegeneinander an. Das finde ich persönlich auch immer ganz spannend. Und in der Bundesliga ist auch so, dass du auch diese Gewichtsklassen hast und da hast du immer einen Vor- und Rückkampf an einem Tag. Das heißt, nicht wie in der Bundesliga im Fußball, da sagst du, du hast im ersten Halbjahr einen Hinkampf und dann im nächsten den Rückkampf, sondern es ist gleich hin und zurück. Gibt dann im Endeffekt eine Hin- und Rückrunde an einem Kampftag.
Das heißt, du siehst quasi den Gegner nur einmal im Jahr.
Genau, es sei denn, du kommst in die Playoffs. Und dann siehst du im Endeffekt, das ist gerade so, das weiß ich nicht, 100% up-to-date bin, aber im Endeffekt haben die stark reformiert. Das heißt, du hast eine Bundesliga Nord und Süd und immer die drei Besten aus Nord und Süd kämpfen über Kreuz gegeneinander. Das heißt, der Erste aus Gruppe Nord kämpft aus dem Dritten aus Gruppe Süd und dann schlagen sie so bis an die Playoffs. In Playoffs sind dann die vier besten Mannschaften Deutschlands, wo dann den deutschen Meister in der Regel auskämpfen.
Wer ist aktuell das beste Team in Deutschland?
War im Endeffekt Abensberg. Im Endeffekt schon relativ lang. Die haben mal zurückgezogen wegen, weiß was ich, dann war es eine Zeit lang Hamburg. Esslingen ist aber auch immer ziemlich mit vorne dabei. Es war ja oft jetzt dann immer Zweiter oder so. Aber so, Abensberg ist so der Rekordmeister und jetzt auch so, denke ich, auf die nächsten Jahre.
Japan als Ursprungsland dieses Judos hat ja auch die Zahlen mal gehört. Kann mich aber nicht mehr genau erinnern. Das war ja doch eine extrem hohe Zahl an quasi Judokas, die in Japan, vor allem in Relation zur Bevölkerung, Judo machen und das auch.
Ja,
ist Nationalsport?
Ja, Japan ist Judo absolut Nationalsport. Ich glaube sogar noch vor Turnen, obwohl Turnen da auch schon ziemlich gehypt wird oder ziemlich populär ist. Japan ist auch die gerade aktuell die Nation, die es gibt 7 Medaillen bei den Goldmedaillen und Japan gewinnt in der Regel immer 5. Das heißt, die dominieren eigentlich so gut wie alle Gewichtsklassen. Das heißt, 60, 66, 73 ist eigentlich immer in japanischer Hand. Du hast ab und zu mal ein bisschen einen Russen, der oder einen Osteuropäer, der zwischen Reihen gerätscht. Aber prinzipiell ist so das Judo gerade aktuell Wettkampfgeschehen auf Weltspitze in japanischer Hand. Und hat aber auch damit zu tun, dass die Judo-Regeln stark wieder auf Japan angepasst wurden, auf das klassische Judo.
Das heißt?
Früher war das im Endeffekt üblich, dass du an der, oder wo ich als Kind angefangen habe, Judo zu machen, dass du an die Beine greifen darfst. Das heißt, dann wurden dann in den 90er Jahren oder Anfang 2000 waren dieser Ostblock ziemlich stark, weil die ziemlich viele Ringertechnik implementiert haben. Das heißt, die haben dann ziemlich viele Medaillen geholt. Die Japaner sind ein bisschen aus dem Medaillenrängen rausgedrängt worden. Und dann wurde es im Endeffekt wieder geändert. Man hat gesagt, es ist unattraktiv, das war dann noch viel Taktik. Und das heißt, dieses klassische Judo hast du dann nicht mehr gesehen. Und dann haben sie vor 5-6 Jahren haben sie es geändert. Du darfst nicht mehr ins Bein fassen. Du darfst nur noch mit einer Hand den Griff lösen. Wo ich Judo gelernt habe, durftest du mit zwei Händen einen Griff lösen. Das macht es deutlich einfacher. Jetzt hast du im Endeffekt, wenn du hier gegriffen hast, darf ich nur mit dieser einen Hand lösen. Und ich darf nicht mehr 2-1-Situationen schaffen. Und das macht das Ganze dann, hast wieder mehr dieses klassische Judo.
Also mehr Technik, weniger körperlich.
Körperlich ist im Endeffekt trotzdem, weil du aber jetzt musst du halt versuchen, mit einer Hand eine zu lösen. Das ist deutlich schwieriger. Ja. Aber im Endeffekt hast du halt mehr Wurfansätze, alles mit dem Hintergrund, das Judo halt für Nicht-Judokas deutlich attraktiver zu machen.
Judo ist aber auch groß in den USA. Mhm. Ist aber kein klassischer. In den USA ist Ringen groß aufgrund dem College-System. Ja. Die produzieren auch den ein oder anderen guten Judoka. Ronda Rousey, Bronze gewonnen. Ja. Kayla Harrison, zweimal Gold gewonnen.
Travis Stevens hat
Silber gewonnen.
Silber, 2000 in Rio, ja. Mhm. Der war doch hier in der Bundesliga gekämpft, lange Zeit für Abensberg. Hat er in Deutschland auch gekämpft. Und ich habe immer wieder auch Jimmy Pedro.
Nein, den kenne ich gar nicht. Über den Namen Travis Stevens bin ich zum ersten Mal gestoßen, als ich mit Jiu-Jitsu angefangen habe. Dann habe ich dann mal so gegoogelt, dieses ganze Gürtelsystem mit Black Belt, Schwarzgurt. Und dann war natürlich meine Frage, wie lange dauert sowas und was ist der schnellste? Da habe ich dann direkt gegoogelt. Ja. Und so bin ich auf Travis Stevens gekommen, weil er wohl immer noch der ist, der am schnellsten sein Black Belt im Jiu-Jitsu bekommen hat, in nur 1,5 Jahren Training.
Ja, und vor allem bei wem?
Bei also, einem, wo es relativ schwierig ist, einen Black Belt zu bekommen. Ja. Aber ja, hat dann auch mit voller Begeisterung Vollzeit Jiu-Jitsu trainiert.
Ja, du hast eine große gemeinsame Schnittmenge zwischen Judo und Jiu-Jitsu und du kannst halt dadurch, dass du mit dem Kittel trainierst, mit dem Kimono deutlich mehr adaptieren, als wenn du es jetzt frei im Grappling machst, im Submission Grappling. Du hast da deutlich mehr, was eine Schnittmenge ist und ist ein hervorragender Sportler. Der lernt dann natürlich schneller, hat ein Bewegungstalent. Es geht ja natürlich schneller. Aber das ist im Endeffekt im Judo auch was Einzigartiges mit diesem Gürtelgraduierung. Das ist auch jeder Landesverband teilt es anders ein. Also in Deutschland ist ein anderer Werdegang, um den schwarzen Gurt zu bekommen, als in Japan oder in Georgien beispielsweise. In Georgien gibt es Weißgurt oder Schwarzgurt.
Okay.
Und
das ist ein einfaches System.
Genau. In Deutschland ist es ein bisschen diffiziler.
In Deutschland gibt es 18 verschiedene Farben.
Nein, du startest im Endeffekt. Ja, das hast du im Endeffekt gemacht, um Kinder bei der Stange zu halten. Das ist im Endeffekt auf die Kinder abgestimmt. Und ich glaube, auch in den meisten europäischen Ländern ist es so. Du fängst im Endeffekt mit einem weißen Gürtel an, dass jeder bekommt. Und dann werden immer wieder zwischendrin deine Kenntnisse abgeprüft. Und du erhältst dann einen nächsthöheren Gürtel. Im Regel immer so von einem Halbjahrestonus.
Das heißt, im Judo gibt es ganz klar, du musst das und das können, um diesen Gürtel.
Genau, gibt es eine Prüfungsordnung, da steht ganz genau drin, okay, für den weiß-gelben Gürtel musst du das und das können, das im Boden, das im Stand, das im Randori. Und das baut sich dann immer sukzessive auf. Und dann für meine Dan-Prüfung war das, glaube ich, dann eine 6-stündige Prüfung, wo ich dann, ich war nicht 6 Stunden am Stück dran, aber wir waren eine Gruppe von 10 Leuten und dann wurden wir 6 Stunden lang geprüft zu den unterschiedlichen Themengebieten. Also im Judo gibt es ja auch noch so diese traditionelle Form. Da gibt es auch diese Kata, das ist im Endeffekt wie eine Choreografie, die gelaufen werden muss. Und das ist im Endeffekt so der Hauptpunkt dieser Dan-Prüfungen, das sind verschiedene Katas. Und die musst du dann durchlaufen. Und dann hast du noch verschiedene, musst alle Würfe können, die gelehrt werden. Im Judo hast du im Endeffekt 40 Würfe, die von Shigeru Kano vorgegeben worden sind oder die von ihm entwickelt worden sind. Das sind die Gokyo. Und dann gibt es auch noch Würfe innerhalb und außerhalb der Gokyo. Und im Endeffekt musst du da alles beherrschen. Oder auch im Boden hast du grob 3 verschiedene Gruppen. Du hast eine Festhaltegruppe, die grob 4 Untergruppen hat. Dann hast du die Würgetechnik, auch wieder 7 verschiedene Gruppen mit Untergruppen und 7 verschiedene Hebelgruppen. Da gibt es dann den gestreckten Hebel, den gebeugten Hebel, den Drehstreckhebel, den Hebel mit dem Bauch, Hebel mit dem Fuß. Das sind im Endeffekt grob so 7 Gruppen.
Und jedes hat einen japanischen Namen.
Ja genau, jedes hat einen japanischen Namen. Den musst du dann können. Und manches macht aus Wettkampfsicht nicht so viel Sinn. Das ist im Endeffekt so eine traditionelle Sicht. Ich habe im Wettkampf, auch wenn ich es probiert habe, noch nie jemanden meinen Bauch gehebelt. Dann gibt es aber auch diesen Haragatame, also den musst du halt dann können.
Wie sieht das aus?
Eine Weile her, dass ich es gemacht habe, im Endeffekt ist der Arm gestreckt und drückst im Endeffekt mit deinem Bauch auf den gestreckten Arm.
Okay.
Also du schaust im Endeffekt beide
Partner. Der Gegner liegt auf dem Rücken?
Liegt auf dem Bauch.
Liegt auf dem Bauch?
Liegt auf dem Bauch, du ziehst den Arm raus und drückst im Endeffekt mit deinem Bauch auf das Ellenbogengelenk und dadurch hast du eine Überstreckung im Ellenbogengelenk und dadurch
sollte er aufgeben.
Die Technik gibt's. Ich habe es selten in der Anwendung gesehen. Aber sie gibt's. Manche behaupten auch, die sich da mehr mit rein gefuchst haben, sie funktioniert sehr gut.
Aber auf hohem Niveau
habe ich noch nie gesehen. Nee.
Nee. Es ist auch interessant, dass im Judo im Vergleich zu klassischem Jiu-Jitsu es im Endeffekt ja nur quasi Würger von hinten sowie den Angriff auf den Arm gibt.
Ja.
Darüber hinaus ist...
Du hast schon noch mal ein, zwei Würgetechniken von vorne, aber die sind so abschaubar, dass es im Endeffekt nie zu... Du hast auch Techniken, wo du von vorne diagonalen Griff gleichst.
Würger auf den Hals plus Angriffe auf den Ellbogen.
Ja.
Darüber hinaus passiert nicht viel.
Nee, du hast keine...
Beinattacken sind komplett verboten.
Ja, zum meinem Leidwesen ist, wenn ich mit dir das ein oder andere Mal rolle.
Ja. Ja, interessanterweise, was ich gelesen habe in meiner kurzen Geschichtsrecherche, waren die erlaubt bis 1914 und wurden dann wahrscheinlich wohl aus Sicherheitsgründen dann verboten.
Ja.
Auch im Jiu-Jitsu waren sie lange nicht üblich und haben jetzt auch erst wieder in den letzten Jahren so ein Revival erlebt.
Ja.
Aufgrund ihrer Effektivität.
Ja, es macht im Endeffekt auch Sinn, weil beim Armhebel merkst du relativ früh, okay, da kommt was, da kann ich abklopfen, im Fuß ist das im Endeffekt nicht so. Und du kannst bei dem Armhebel auch so ein bisschen intuitiv verteidigen, das geht beim Fußhebel nicht. Ja. Also es ist für mich, obwohl ich relativ lang schon Kampfsport war, es ist an den Beinen komplett, was ist denn jetzt los? Es ist wie wenn ich auf dem Eis stehen würde. Also was komplett anderes.
Ja. Mein Argument ist das, wenn Grundverständnis dafür da ist, weißt du, wenn du quasi aufgeben musst, wenn jemand deinen Arm angreift, dann versucht deine Schulter zu verdrehen oder deinen Arm zu überstrecken oder deinen Hals angreift, dann hast du relativ schnell ein Grundverständnis, nicht gut.
Ja, genau.
Während, wenn es in die Beine geht und gerade so ein Klassiker im Oberkörper ist, halt der andere muss halt wegdrücken, den Arm frei bekommen, was im Endeffekt bei, wenn es auf die Beine geht,
kontraproduktiv ist, genau.
Genau, das Gegenteil solltest du machen. Du
musst eher ran.
Näher rankommen
und, diese
und klein Strecken, machen
und
nicht versuchen rauszuziehen, was dann, wenn das Grundverständnis da ist, also argumentiere ich, dass es nicht gefährlicher ist. Ja. Wenn man jemanden hat, der jetzt auch nicht wie wild da
Vollgas
einfach mal dran zieht, so nach dem Motto, er wird schon schreien, wenn irgendwas kaputt ist.
Ja, das ist halt das Problem, dass dann schon schneller war es ab und im Arm geht es dann eigentlich ganz gut. Ja.
Was auch interessant ist, wie sich da Judo entwickelt hat, gerade dass das Judo so groß und weit verbreitet ist, hatte ich nicht auf dem Schirm und dass natürlich auch Judo immer noch bei Kindern so einen großen Stellenwert hat.
Ja, also im Endeffekt jeder Arzt, das ist auch im Endeffekt Fluch und Segen der Sportart, jeder Arzt, wo die Mutter sagt, okay, mein Sohn ist ein bisschen hibbelig und kann sich nicht schlecht benehmen, der wird ins Judo geschickt. Das heißt,
Wertevermittlung wegen.
Genau, also wir haben Judo im Endeffekt Judo-Werte, so Ernsthaftigkeit, Respekt. Judo hat im Endeffekt zwei Prinzipien, denen es zugrunde liegt. Das heißt im Endeffekt bestes Verständnis von Körper und Geist, das ist das Zusammenspiel und auch, dass man zum beidseitigen Wohlergehen handelt. Das heißt, im Endeffekt hast du keine Techniken, wo die Absicht ist, den Gegner zu verletzen. Also so diese zwei Grundwerte, die uns Kano mitgegeben hat. Da gab es auch noch japanische Begriffe, die ich mal in meiner Arbeit irgendwann verfasst habe, aber
Diese Wertevermittlung, ich habe nämlich auch letzte Woche mit dem Bundesliga-Trainer von Sindelfingen unterhalten, den du auch gut kennst.
Ja.
Und da war auch eine meiner Fragen so, hey, Judo, wie rekrutierst du quasi kleine Judokas?
Ja.
Während wir sowas wie Boxen, das schaust du im Fernsehen, dann deswegen gehst du zum Boxen. Ja. Vor 20, 30 Jahren hast du Karate, Kung Fu und dergleichen angefangen, weil Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee Filme geschaut hast, vielleicht noch ein bisschen Jackie Chan. Ja. Heute ist natürlich MMA größer als je zuvor, der UFC wegen. Du siehst es im Fernsehen, denkst, boah, das will ich auch machen. Judo passiert ja nicht da.
Ja.
Judo passiert relativ jung und was die machen, was ich ganz interessant fand, sie bieten quasi Judo-Kurse in Kitas an.
Genau, das macht Sindelfingen. Also Sindelfingen ist auch so gerade in zu meinem Leidwesen, weil ich aus Esslingen komme, ist so gerade der Verein, der in Baden-Württemberg am erfolgreichsten arbeitet, sowohl in der Trainerrekrutierung oder auch beziehungsweise auf dem Wettkampfebene, als auch so eine Mitgliederzahlen, die machen da einen sehr, sehr guten Job. Also da muss ich echt sagen, ein Chapeau.
Ja.
Wenn mir lieber ist, wir würden das in Esslingen auch so machen.
Wenn es gut läuft, vielleicht ziehen die Esslinger nach. Also Indy ist ja gut, dass quasi die so in jungen Jahren schon so eine Art von Sport, gerade in dem Alter ist ja nicht so, sondern deine Eltern dich nicht irgendwo reinstecken, machst du das, was halt da
gerade verfügbar ist. Nein, machen die es im Endeffekt genau richtig, weil du im Endeffekt, du hast so ein Urbedürfnis von jedem Kind, ist es, sich mit anderen zu messen, zu anderen zu raufen. Im Endeffekt, wenn du dann einen fairen Rahmen gibst, wo die das tun können, profitierst du extrem davon. Ich bin auch der festen Überzeugung, wenn jeder in der Woche dreimal in der Woche raufen würde, wird es keine Kriege auf der Welt geben, weil jeder ausgeglichen ist und es im Endeffekt einen deutlichen anderen Stellenwert hast. Du gehst als Kampfsportler nie abends auch auf die Straße und denkst so, jetzt packe ich mir ein und dann haue ich dem eins auf die Mütze. Das machst du als Kampfsportler nicht. Du bist im Endeffekt, ich bin auch noch selten in irgendwelche Situationen reingekommen, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich mich jetzt irgendwie wehren. Du stehst da im Endeffekt drüber und gehst komplett gelassen an diese ganze Sache ran. Und versprühst auch, glaube ich, auch so eine gewisse Art Selbstbewusstsein, was ich könnte, wenn ich müsste. Aber das kam bei mir jetzt noch nie groß vor.
Ich hatte mal einen Artikel gelesen von, war, glaube ich, sogar ein Volkswirtschaftler, der analysiert hat in den letzten 2000 Jahren, wann in bestimmten Gebieten oder beziehungsweise unter welchen Umständen in bestimmten Gebieten Gewalt in größerer Menge auftritt.
Wenn die Bevölkerungszahl ist irgendwie so um die 20, wenn die Männlichen um die 20 sind, dann wird es gefährlich. Ja.
Wenn über 30% der Bevölkerung männlich zwischen 18 und 30 sind, hast du ein Übermaß an Aggression und Gewalt und die legt sich dann wieder, wenn quasi, also wenn wir irgendwo 4, 5 Söhne pro Familie haben, dann ist ein Übermaß an Gewalt da. Was in dem Zusammenhang interessant ist, wenn wir, aus meiner Sicht, Kampfsport ist die ursprünglichste Form des Sports, denn als wir noch keinen organisierten Sport hatten, war im Endeffekt das körperliche Messen mit seinen Nachbarn, Nachbarstaat, Nachbarland, der Form von körperlichem Wettkampf. Je weiter wir uns entwickelt haben, desto mehr gab es organisierten Sport.
Ja, gut, es war mal im Endeffekt auch eine olympische Sportart. Ich glaube, diesen
Pankration.
Ja, das gab es im Endeffekt schon bei den Olympischen Spielen.
Also quasi die Urform des MMA, Pankration, war einer der ersten Sportarten, die es bei Olympia gab, als es dann organisierter wurde. Und dann hat natürlich so der körperliche Verschleiß im Kampfsport ist natürlich relativ hoch, was dann auch Sinn macht. Je weiter die Zivilisation vorangeschritten ist, desto mehr gab es im Endeffekt Sportarten mit geringerem körperlichen Verschleiß. Ja. Und je weiter es wegging, desto mehr wurde das auch. Wenn wir uns jedoch betrachten, wenn wir ein Land betrachten und die Organisation des Sports betrachten und ins Verhältnis setzen mit dem Maß an Gewalt, ist ein ganz klar inverses Verhältnis vorhanden. Das heißt, je besser die Struktur, je besser die Organisation von Sport in einem Land, in einer Region, desto weniger haben wir Gewalt beziehungsweise übermäßiges Ausmaß von Aggression. Was ein interessanter Punkt ist, weil im Endeffekt diese Form des körperlichen Messens, oder man könnte davon ausgehen, dass diese Form des körperlichen Messens ein Grund ist, der das Bedürfnis befriedigt und damit das Potenzial für solche Gewaltherde deutlich senkt.
Ja, im Endeffekt ist es, war es bei mir auch schon seit Kindestagen, wollte ich immer gucken, wer ist der Stärkere, wer kann das besser. Ich habe immer schon als kleines Kind versucht, immer meinen Vater kräftemäßig zu testen, okay, wie weit bin ich schon? Und ich weiß noch, ich war damals 16,5 und da war ich stärker als mein Papa, das weiß ich bis heute noch. Ich habe es immer wieder gern getestet, einfach so hin und her geschoben, es hat mir immer schon Spaß gemacht und das betrachte ich jetzt auch bei unserem Sohn, der ist 7, wenn er sein Kumpel bei uns in der Ding ist, dann im Keller ist, dann hauen die sich da ordentlich auf die Mütze, aber haben Spaß daran, also machen auch Judo und geben da, sind mit voller Eifer da, weil sie halt wissen wollen, okay, wer kann hier besser? Das ist im Endeffekt was ganz Natürliches, schau die Löwen an, schau die Füchse an, Katzen selbst, wir haben 2 Katzen, 2 kleine, die haben sich, wo sie klein waren, die erste Mal im Endeffekt erstmal eine Runde gerauft und je älter sie wurden, desto mehr war.
Und ein oder andere Teamsport hat ja auch kampfsportnahe Elemente, wenn man sich zum Beispiel Handball anschaut, oder American Football oder Rugby oder Australian Football, da ist ja auch das Kampfelement.
Wasserball. Ich habe immer gedacht, Wasserball ist langweilig, bis ich mal unter Wasserkameras gesehen habe, da habe ich gewusst, okay, das wäre nichts für mich, ich muss überleben fürchten.
Was interessant ist, dass gerade heute dieses Thema Kampfsport immer größer wird, vor allem Judo, gerade für Kinder. Judo ist definitiv, ich habe noch keine offiziellen Verletzungsstatistiken gegoogelt, ich würde jedoch deutlich davon ausgehen, dass Judo da mit die niedrigste Verletzungsstatistik von allen Kampfsportarten hat.
Ja, also, glaube ich, habe ich auch noch keine Statistiken gesehen, aber du hast relativ wenig schwere Verletzungen in Korrelation dafür, wie viel du trainierst. Also du hast natürlich schon immer Kreuzbandrisse oder so, das passiert natürlich schon.
Rippen durch die Würfe?
Nee, habe ich noch nie. Also Doch, ich habe einmal meinem Trainer, der hat damals aber nur 66 Kilo gewogen, glaube ich, mal eine Rippe angebrochen im Boden, aber durch die Würfe passiert im Endeffekt nichts. Ja. Weil es im Endeffekt eine Grundstruktur vom Judo ist, dass du relativ früh schon das Fallen lernst.
Ja, diese Fallschule, das auch.
Diese Fallschule ist ein großer Punkt. Da profitieren im Endeffekt, mein Schwiegervater ist jetzt 78, der ist vom Fahrrad gefallen, der rollt sich heute noch mit dieser Judo-Rolle ab. Also jemand anderer hätte sich wahrscheinlich alles gebrochen.
Ja.
Und der macht dann eine geschmeidige Rolle drüber und hat ein, zwei Schürfwunden, steigt auf und fährt weiter. Und für alle anderen wäre es wahrscheinlich mit dem Sanka die letzte Fahrradfahrt des Jahres gewesen. Das heißt, du hast da schon ein gewisses, eine gewisse Routine drin, weil du im Endeffekt intuitiv nicht die Arme rausstreckst, sondern dich eher rund machst und dann versuchst eher so das Ganze abzurollen. Das heißt, durch die Würfe passiert im Endeffekt selten was.
Das heißt, Kreuzband, wenn das Bein stehen bleibt und der Oberschenkel sich dreht.
Genau, so ist es bei mir passiert. Da war der Gegner 30 Kilo schwerer. Mein Bein ist stehen geblieben, Oberkörper hat sich gedreht und dann war es dann ab.
Ja. Schultern, Finger durch den Griff viel?
Na, du hast immer wieder, die Finger tun immer wieder weh. Das heißt, die meisten Judokas auf Wettkampfebene tapen sich die Finger auch, weil es im Endeffekt sehr, sehr stark auf die Finger geht. Du hast immer wieder Kapseln, die so nicht ganz stimmig sind. Also ich halte gerade meine Finger hoch, die ist ein bisschen schief.
Ja. Die eine mehr als die andere.
Ja, die werden schon in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Kapsel bei mir ist noch deutlich dicker. Das heißt, mein E-Ring passt auch nicht so ganz 100%, weil ich sonst nicht über die Kapsel drüber bekommen hätte. Das ist natürlich schon so, aber es ist jetzt nichts Gravierendes. Das ist
ja, aber auch da, wie oft gibt es Kreuzbandriss, wie oft gibt es Kreuzbandriss beim Fußball? Gerade das ist, was Verletzungsstatistiken angeht. Ja. Es gibt wenige Sportarten, die so ein hohes Verletzungsrisiko haben.
Ja, vor allem auch so viele Kontakte. Ist im Endeffekt eine Vollkontaktsportart. Im Fußball hast du ja relativ wenig
Vollkontakt.
Vollkontakt und auch die meisten Verletzungen im Fußball, denke ich mir immer, die passieren, wenn sie schnell ohne Gegnereinsatz sprinten oder laufen und verletzen sich dann. Das hast du im Judo relativ wenig und du kannst Judo prinzipiell auch bis ins hohe Alter betreiben. Das ist im Endeffekt ein sehr vielseitiger Sport, wo du im Endeffekt dann kannst bis ins hohe Alter betreiben. Also wir haben bei uns im Verein, zu Weihnachten mache ich immer ein sogenanntes Survival-Training, da ist einer dabei, der ist 80, der hat dann noch mitgemacht, hat einen Kopfstand gemacht und ich habe gedacht, boah. Und dann habe ich ihn gefragt, Roland, wie machst du das? Ja, ich mache es jeden Tag.
Okay, logisch.
Und jeden Tag macht er was. Und da war ich echt gedacht, wenn ich mit 80 und so über die Matte hüpfe und so mitmachen kann, dann bin ich sehr, sehr dankbar.
Machen deine Kinder Judo?
Mein Sohn hat jetzt angefangen, ja.
Wie alt ist er?
Er ist jetzt 7. Okay. Und die haben jetzt erstmal alle turnen. Das ist mir so wichtig, turnen, schwimmen. Und dann sollen sie das machen, was sie Bock haben. Ich freue mich natürlich, wenn sie Judo machen. Laufen sie offene Türen ein, aber wenn sie jetzt sagen, okay, ich bin jetzt eher handballaffin, Hauptsache sie machen irgendwas, was ihnen Spaß macht, das ist das Wichtigste.
Wenn er jetzt anfängt, Wettkämpfe zu machen und kommt und sagt, Papa, hier, gib mir 3 Tipps, die ich umsetzen soll, um erfolgreicher im Judo zu werden, welche 3 würdest du mitgeben?
Benutze deinen Kopf. Ich habe früher ganz viel einfach nur ins Training gegangen und habe trainiert, aber habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Das heißt jetzt so, du kannst im Endeffekt im Kopf ganz, ganz viel erreichen, wenn du sagst, okay, warum bin ich da, ich habe mir nie Gedanken gemacht, okay, der Wurf hat er nicht geklappt, ich habe mir nie Gedanken gemacht, okay, warum hat er nicht geklappt, das habe ich mir erst so dann mit 30 bin ich auf den Trichter mal gekommen, okay, könnte man sich ja mal Gedanken machen, so, mein erster Tipp wäre, streng deinen Kopf an, zweitens, man kann auch den Unterkörper trainieren,
das heißt, klassisches Judo-Training ist oberkörperlastig, die Seile,
ja.
Sowas wie Kniebeugen, Kreuzheben.
Ja, haben wir jetzt nie groß angeleitet gemacht. Wenn, dann waren es auch eher so diese 90 Grad und da nicht drüber. Mhm. Und dann habe ich dann auch schon relativ schnell gemerkt, okay, ich mache ein bisschen Kniebeugen, ich nehme auf einmal 5 Kilo zu, das ist an den richtigen Stellen. Und Tipp Nummer 3 wäre, geh nicht so oft zu McDonald's. Das ist, Schlimmste, das hat mir relativ viel Ärger bedeutet, weil ich immer viel Gewicht machen musste, wenn ich da... Mein Horror-Ereignis war, da war ich in der U17, hatten wir Württembergische Meisterschaften, ich habe mich dafür qualifiziert und ich bin dann auf Klassenfahrt gegangen nach London und als Teenager in London hatte ich 2-mal am Tag Fastfood, kam dann samstags zurück, mein Trainer hat mich auf die Waage gestellt, ich hatte 78 Kilo und am nächsten Morgen musste ich 73 Kilo wiegen und dann war das weiß ich bis heute noch, war kein schöner Tag. Ich habe es geschafft, aber es war dann so mit Frischhaltefolie eingewickelt und laufen und schwitzen und die Fanta danach, nach der Waage, hat noch nie so gut geschmeckt.
Aber was McDonald's und Judo angeht, kenne ich auch die Geschichte von Andreas Tölzer, der gerne mal nach dem Wettkampf auf dem Heimweg 40 Cheeseburger gegessen hat.
Ja, das hatte ich auch. Wir hatten auch einen Schwergewichtler, der kam, dann habe ich noch einen Backer gekämpft, der kam dann auch in den Mannschaftsbus mit einer riesen Tüte voller Cheeseburger und wir so alle, hey, danke Sven. Und der so, nee, alles für mich.
Das heißt, hättest du die 73 Kilo Klasse direkt hinter dir lassen sollen und sofort ein Schwergewicht.
Ah, nee, das nicht. Also, das war schon okay. Ich habe die 81 dann übersprungen. Ich war dann drei Wochen in Brasilien, habe da dann 10 Kilo zugenommen und dann war ich dann in der 100 Kilo Gewichtsklasse und dann bin ich bis jetzt heute geblieben.
Für Judo oder zum Urlaub?
Ja, zum Urlaub machen. Zum Urlaub machen.
Wo warst du in Brasilien?
Wir waren, sind nach Sao Paulo gefahren und sind dann mit dem Verkehr rumgereist, mit dem Auto bis nach Bolivien und hab da dann...
Von Sao Paulo nach Bolivien?
Ja.
Und wie weit ist das?
Boah, das war 2013, das ist ein Stück, aber wir hatten 3 Wochen Zeit, wir sind immer so peu à peu ein Stückchen gefahren und wir hatten da, wir sind mit einem erwachsenen Pärchen damals gefahren und sie war Brasilianerin und die hat uns da so eine coole Route gezeigt und wir waren jeden Tag woanders. Vor allem so 5 Stunden Auto fahren und der Rest dann anschauen, ein bisschen gucken und schönen Urlaub. War ich damals 17, würde ich heute meinen Kindern nicht erlauben. Meine Eltern haben es mir erlaubt.
Wie waren da die landschaftlichen Unterschiede?
Komplett krass. Im Endeffekt in Sao Paulo hast du das, den Himmel nie gesehen. Das heißt, das war im Endeffekt eine Wolkendecke. Dann fährst du ein bisschen raus und auf einmal hast du das Gefühl, du kannst die Steine greifen. Und war im Endeffekt von Urwald über Wüste alles dabei. Und was ich beeindruckend fand, in Sao Paulo, wir sind im Endeffekt 3 Stunden in eine Richtung gefahren und wir haben diese Stadt nicht verlassen. Wenn ich überlege, wenn ich hier in Stuttgart 3 Stunden in eine Richtung fahre, dann bin ich in Österreich oder am Bodensee oder noch weiter weg. Und im Endeffekt waren wir 3 Stunden in eine Richtung und wir haben die Stadt nicht verlassen. Das ist im Endeffekt für uns Europäer unvorstellbar, was für Weiten das hat. Ja. Churrasco da zum ersten Mal gegessen, bin ich immer noch ein Fan davon.
Gibt es in Deutschland mittlerweile? Ich habe es hier und da mal durch Zufall gesehen und letzte Woche habe ich es gefunden, Frische Paradies, die haben jetzt Skirt Steak.
Okay.
Ja. Quasi, ja. Zwerchfell. Okay. Hört sich komisch an. Im lateinamerikanischen Bereich ist Churrasco eines der beliebtesten Steak Cuts. Mhm. In Deutschland kommt es jetzt so langsam.
Ja.
Zwerchfell hört sich jetzt im ersten Moment relativ komisch an, ist auch relativ bissfestes Fleisch, aber ist halt vom Geschmack her und auch so ein bisschen so ein Mürben-Touch ist einer meiner, vielleicht sogar mein Favorite Steak Cut.
Ja, es gibt ja auch, ich war jetzt auch schon zweimal dieses Jahr in einem Churrasco-Restaurant, ein bisschen weiter weg, in König zum Stein gibt es. Die haben auch gesagt, was so Sachen, wo du sonst nicht zu essen kriegst, mal Hühnerherzen oder so, muss ich jetzt nicht jeden Tag gegessen haben, ich fand es mal ganz interessant, weil ich prinzipiell auch ein großer Freund davon bin, alles vom Tier zu verwerten und nicht so irgendwie.
Na, Churrasco, wenn ich hier in der Dominikanischen Republik bin, da esse ich fast jeden Tag Churrasco. Ja. Ist auch gerade zum Frühstück, ist immer eine meiner Favorite-Steak-Varianten, dass Churrasco auch ein bisschen fettiger ist. Vom Geschmack her super und gerade morgens, wenn Steak zum Frühstück ist, meine erste Wahl Churrasco.
Ja, ich bin zum Frühstück, wenn ich Fleisch esse, bin ich so der Carpaccio-Freund. Komischerweise meine Kinder auch. Meine Frau schlägt sich immer die Hände über den Kopf zusammen. Also 2 von meinen Kids stehen auch auf Carpaccio. Aber
ich habe vor ein paar Wochen mit einem Rugby-Spieler geredet, der hat auch einen 5-jährigen Sohn. Ja. Und der 5-jährige Sohn isst einfach ein halbes Kilo Rinderhack.
Ja, das ist eine Menge. auf die Körpergröße runtergebrochen. Ja,
es ist einfach weg damit und ist gut. Es, man weiß, Rugby und Judo sind nah beieinander.
Ja, ich habe in meinem Studium auch mal einen Grundkurs Judo, Rugby belegt, das heißt, ich ein halbes Jahr lang 2 Stunden in der Woche Rugby von einem Rugby-Trainer.
Wo hast du studiert?
In Ludwigsburg an der PH.
Ah, PH.
Und da war mein Rugby-Trainer, das hat mir auch großen Spaß gemacht. Der auch so, ja, komm vorbei, kannst Bundesliga spielen. Ich so, ich trainiere 3-mal in der Woche schon, hätte mir schon Spaß gemacht, aber irgendwie ist der Funke nicht so groß übergesprungen. Ich habe gesagt, okay, ich lasse das Judo links liegen und mache dann noch Rugby. Aber es hat mir schon Spaß gemacht, vor allem dieser Teamgedanke war cool. Ja. Also im Endeffekt hast du im Judo trainierst auch als Gruppe zusammen, hast dann auch einen engen Kontakt, weil du mit vielen trainierst, aber so ein Teamsport ist schon noch was anderes. Aber Rugby war auch, finde ich jetzt persönlich auch deutlich, fürs selber machen deutlich anspruchsvoller oder schöner als Football, weil dieser Spielgedanke im Endeffekt dahinter steht, jeder hat im Endeffekt den Ball und im Football haben pro Spielzug 2 Spieler den Ball und die anderen schieben sich nur durch die Gegend. Das ist für mich jetzt so, ich finde, Football ist ein krasser Sport, körperlich sehr anspruchsvoll, aber so dieser Spielgedanke, der dahinter steckt, ist jetzt, also mit diesen ganzen Spielbüchern mega komplex, aber mich überzeugt es eher so Rugby, weil da alle dabei sind. Jeder hat den Ball, dieses Gedränge und das ist schon.
Bewegungsdichte ist höher.
Ja.
Gerade im American Football ist was passiert, ist ein interessanter Sport, aber am Ende vom Tag, es passiert 5 Sekunden was und dann ist 5 Minuten Pause.
Ja. Wie bei Formel 1, ich habe mir Formel 1 so den Start und das Ende angeschaut, alles zwischendrin fand ich jetzt nicht so. Aber ja, so ist im Endeffekt, also Ich habe einmal mich, glaube ich, aufgerafft und den Super Bowl angeschaut und habe mir gedacht, okay, das war jetzt ganz nett, aber nächstes Mal sehe ich nochmal.
Ich war einmal live bei Formel 1, das war auch noch, als ich schneller auf in Ungarn gearbeitet habe, da war ich durch Zufall dann das gleiche Wochenende und der Präsident vom Verband hat mich dann quasi gesagt, hier, Sonntagnachmittag, wir trainieren früher Sonntagmorgen, lass uns Sonntagnachmittag zum Formel 1 fahren. Ich bin dann da auch hingefahren, wir saßen dann direkt an der Startlinie und der Start war wahnsinnig beeindruckend, einfach nur aufgrund vom Geräusch, also bin dann auch runtergelaufen, habe gesehen, regelmäßig Leute, Ohrstöpsel drin. Und ich so, wo gibt's hier Ohrstöpsel? Keiner gesehen. Ach, da wird schon passen. Und als dann der Start angefangen hat, das war Lautstärke. Und die ersten paar Runden, wenn alle Autos noch relativ nah beieinander sind und an dem Punkt, an dem sie quasi an dir vorbeischießen. Aber dann nach den ersten paar Runden und als diese Geräuschkulisse sich normalisiert hat, wenn du live dort bist, du hast ja keinerlei, du weißt nicht, welches Auto wer ist, gefühlt ist jedes zweite Auto hat ein Red Bull-Zeichen und du hast dann im Endeffekt bis zum Ende, also live war das definitiv eine der unspektakulärsten Sportarten, was schon im Fernsehen
deutlich spektakulärer ist,
schwierig anzuschauen ist, aber deutlich spektakulärer als live, sondern diese Wahnsinnsgeräuschkulisse. Ich kann mir
ja, bedingt, habe ich mal gelesen, irgendwie die beste Hand-Augen-Koordination haben die Formel-1-Fahrer, also körperlich gesehen ist es, glaube ich, trotzdem, auch wenn es nicht so aussieht, ein wahnsinniger Sport, weil im Endeffekt, keine Ahnung, mit 250, 260 Sachen oder noch mehr durch die Gegend, das ist schon eine große Belastung auf den Körper, also das ist schon körperlich, glaube ich, schon sehr, sehr herausfordernd, aber so für mich als Zuschauer schaue ich mir lieber Handball an oder Fußball.
In jedem Sport, egal welchen Sport ich getestet habe, im Endeffekt, wenn ich mit einem Sportler länger arbeite oder mehr mit mehreren aus einer Sportart mache, dann bin ich daran interessiert, mal den Sport zumindest einmal erfahren zu haben und die beiden Dinge, die jedes Mal die gleichen sind, wo ich mittlerweile auch von vornherein weiß, ist Punkt Nummer eins, es sieht von außen immer einfacher aus, als es ist und es sieht von außen immer deutlich langsamer aus, als es ist. Also Sport selber zu machen ist dann, gerade auf hohem Niveau, wenn du, also ein Beispiel, das die meisten schon mal erfahren haben, ist, du guckst dir in der Bundesliga an, wie ein Elfmeter geschossen wird und dann gehst du selber auf den Fußballplatz, legst den Ball hin und dann muss nicht mal ein Torwart stehen und du versuchst zumindest mal nur die Ecke zu treffen oder zumindest mal stark zu schießen. Das sind schon mal Welten und gerade wenn dann noch ein Gegenspieler da ist und so weiter und auch dieses Formel 1, da war ich dann auch so. Ein guter Bekannter von mir ist Testfahrer und dann war auch so mein Ding, Formel 1, nur hier und da. Und dann hat er gemeint, hey, dieses Safety Car, das da immer rumfährt, das sieht aus, als würde es so langsam fahren. Das ist ein Auto mit einem Riesenmotor, das ist ein gut ausgebildeter Fahrer
das war doch immer
und er fährt am Anschlag. Und von außen sieht es halt aus so, der dreht halt ein paar ganz angenehm, ein paar lockere Runden.
Das war eine Zeit lang quasi immer der Gewinner der deutschen Tourenmeisterschaft. Dieser Bernd Schneider oder so, keine Ahnung, so ein Daimler-Pilot, der ist es gefahren und der hat immer die deutsche Tourenmeisterschaft gewonnen und der war der Fahrer vom Safety Car und da war dann schon, also das ist schon...
Wenn du es dann halt vergleichst, das Safety Car fährt am Anschlag und die Formel 1-Wagen...
Die fahren so, dass die Reifen warm bleiben.
Also ein bisschen locker hinterher und dann die Kräfte wirken. Ich bin auch einmal da mitgefahren, mal nachts hat er mir quasi so ein bisschen demonstriert, wie ein Sportwagen funktioniert. Da habe ich dann auch verstanden, dass wer einen Führerschein bekommt, kann nicht Auto fahren. Wer einen Führerschein bekommt, weiß, welches Verkehrsschild was bedeutet. Und links ist Bremse, rechts ist Gas. Und darüber hinaus, Autofahren ist dann doch, wer es kann, auf einem ganz anderen Niveau. Und da waren dann auch so Momente, wo die Beschleunigung so hoch war, meine Augen waren nicht mehr imstande, links und rechts zu sehen. Also ich habe einfach links und rechts nicht gesehen. Alles, was ich gesehen habe, war das Ende der Straße. Und wenn du dann auch noch unter den Umständen schnell reagieren sollst und das auch noch für nicht ein paar Minuten, sondern zwei Stunden im Stück machst, war dann auch so ein Moment, okay. Und natürlich auf der Straße, der Sportwagen hat deutlich weniger Leistung als
der Formel-1-Wagen oder der Rallye-Wagen. Es gibt mir natürlich viele Sportarten, auch so, ich so für mich persönlich wäre es zum Beispiel so Tour de France, Fahrradfahren überhaupt nichts, aber ich ziehe, oder auch Triathlon, ich ziehe aber komplett den Hut davon, was die von mentale Stärke da haben, weil jeder schon mal Fahrrad gefahren ist, der schon mal einen Berg hochgefahren ist und die machen das halt 3 Wochen lang am Stück und die fahren diesen Berg, wo ich eine Woche lang war, fahren die 2 Stunden hoch. Da muss ich schon sagen, für mich wäre es nichts, aber ich ziehe echt den Hut davon, was die da geleistet oder was die da leisten, was im Endeffekt alles über den Willen geht. Da muss ich echt sagen, für jede Sportart ziehe ich da den Hut.
Der ein oder andere Fahrradfahrer würde dir entgegnen, dass er lieber den Berg hochfährt alleine, als auf eine Matte zu gehen gegen irgendeinen 110 Kilo Mann, der versucht, dich jetzt auf die Schultern zu werfen und dann abzuwürgen.
Klar, aber das ist meine Vergangenheit. Das ist Salz in der Suppe. Du hast so viele, viele verschiedene Sportarten. Jeder kann sich da eine aussuchen und da sein Herz verlieren. Und das war.
Judo Jetzt der Olympische Spiele stehen so gut wie vor der Türe.
Ja,
im
Tokio, im Mutterland des Judosports. Das heißt, das ist nochmal ein ganz besonderes, besonders für die Judokas. Wenn es in Japan ist, in Japan eine Medaille zu gewinnen, ist so, ist, besser geht's nicht.
Das Japaner in Japan.
Ja, da gab es auch harte Entscheidungskämpfe und auch im Judo ist es relativ schwierig, auch überhaupt schon zu den Olympischen Spielen zu fahren. Ja. Also es ist relativ schwierig. Ich glaube, du musst Punkte sammeln, du darfst pro Nation, darf nur einer starten. Das heißt, in Japan gibt es viele, viele gute Judokas und die schlagen sich im Endeffekt, sind diese wie in Amerika die
Trials. Genau. Leistungsdichte extrem hoch. Ich arbeite seit ein paar Jahren mit einem österreichischen Judoka, Nick Hassmann, 13-facher österreichischer Meister. Ja. Und der fährt auch jedes Jahr das größte Trainingslager der Welt. Findet in Japan statt im Winter. Ja. Und er erzählt auch, da machst du mit Japanern, die sind im Endeffekt auf dem Niveau vom Weltmeister. Ja. Aber du hast.
Kennst sie nicht.
Das hat niemand von ihnen gehört, weil es halt nochmal 10 andere gibt in Japan, die plus minus das gleiche Niveau haben. Ja. Und dann. Es sind halt ein paar Faktoren, die eine Rolle spielen, wer jetzt zur WM fährt und wer nicht.
Ja. Und, aber das ist mal gespannt, wann die danach geholt werden, aber das ist so das ist im Endeffekt wie in die Fußball-WM in England ist. Das ist so das i-Tüpfelchen von allem. Wo auch schon relativ groß war in Rio. Weil in Rio, Judo ist in Brasilien auch ein sehr, sehr populärer Sport. Und das ist auch mal ein Grand Slam-Turnier. Da gibt es auch einige gute Judokas. Und das Judo auch sehr, sehr groß. Das ist auch für die, die dort gekämpft haben, auch schon sehr schön.
Ja, die Trainingskultur spielt eine Rolle. Gerade das Beispiel mit dem Judo-Trainingslager in Japan. Hm. An der Stelle Grüße an Nick. Da sind, wenn ich mich richtig erinnere, um die 1000 Judokas beginnen das Trainingslager und etwa 30-40% beenden das Trainingslager. Alle sind dann quasi unterwegs aufgrund des hohen Trainingsniveaus plus natürlich das zweimal am Tag Vollgas, eine Woche, Wochenende kurz und dann eine zweite Woche. Das ist quasi, ne?
Ja,
das Sparring auf höchstem Niveau.
Es ja, ist im Endeffekt brauchst morgens du danach,
kämpfen, abends kämpfen.
Ja, du brauchst im Endeffekt danach ein bis zwei Wochen wieder eine Absenkungswoche, wo du dich dann wieder erholen kannst. Im Endeffekt trainierst du bewusst in den Keller und dann im Endeffekt wieder hochzukommen. Das machst du ja, das trainierst du ja nicht immer. Das heißt, du hast immer so Peaks, so Hochleistungsding, wo du viel trainierst und dann versuchst es da wieder auszugleichen. Ja, aber im Judo ist auch so, dass du da, ich glaube, wir müssen nicht 100% sicher, aber ich glaube, es ist die Sportart, wo das höchste Laktat gemessen wird. Das heißt, im Endeffekt, da erreichst du Laktatspitzen, die in anderen Sportarten, die sagen, hey, leg dich hin, hör auf, und da geht es bei uns erst so weiter. Das ist sehr, sehr anstrengend. Also das ist auch zum Beispiel deutlich anstrengender, also für die körperliche Leistungsfähigkeit, das ist ein reiner Bodenkampf, weil du im Endeffekt, du hast keine Verschnaufpause, du kannst nicht mal kurz zurücklegen und sagen, okay, ich habe jetzt das Bein geklammert, ich fixiere oben, ich kann mal kurz durchatmen, das gibt's nicht. Du hast im Endeffekt 4 Minuten Vollgas, das hört sich relativ unspektakulär an, aber jeder, der es mal gemacht hat, es ist deutlich anstrengender, vor allem, je höher dein Niveau ist, desto anstrengender wird es. Das ist im Endeffekt wie beim Tennisspielen auch. Ich bin auf dem Tennisplatz gestanden, ich habe den Ball locker rübergeschlagen, es war nicht sonderlich anstrengend, weil ich es ja nicht konnte. Und du brauchst im Endeffekt, jeder Sportler braucht ein gewisses Niveau, dass es dann halt wirklich anstrengend wird und den entsprechenden Partner dazu.
Und gerade auf hohem Niveau, dieses, ich bin ja ein großer Freund von grundsätzlich hochfrequentem Training und wenn du sowas machst wie 2 Wochen am Stück, 2-mal am Tag quasi Sparring, Vollgas, das ist ein Trainingsfortschritt in diesen 2 Wochen, natürlich dann auch ein gewisser Verschleiß, den du halt wahrscheinlich in deinem Training zu Hause mit den regulären Trainingspartnern, die du so hast, ihn wahrscheinlich nicht in 2 Monaten reinholst.
Nein, das ist im Endeffekt, so Trainingslager ist im Endeffekt was ganz was Tolles, weil du im Endeffekt in deiner Trainingsgruppe trainierst du immer im Endeffekt mit den 5 Leuten, die du sowieso immer hast, du weißt, was der macht. Das ist im Endeffekt gut, aber du hast im Endeffekt nicht so diesen Leistungsfortschritt wie jemand komplett Neues. In einem Wettkampf hast du ja oftmals jemand, den du überhaupt nicht kennst, muss sich da komplett neu drauf einstellen und ist im Endeffekt bei uns im Training auch so, ich weiß, was ich bei dem, wo ich bei dem greifen muss, dass er mich nicht mehr wirft und er weiß, also da neutralisierst du dich dann auch ein Stück weit oder weißt, okay, die Technik geht, dann mache ich die auch immer wieder und das ist im Endeffekt so, auch was ich vorher gesagt habe, im Kopf einstellen, da wäre es dann auch sinnvoll, okay, ich weiß, das hat schon geklappt, jetzt probiere ich doch lieber mal was anderes aus und das habe ich im Endeffekt nie gemacht, ich habe gesagt, okay, ich werf den mit Osoto Toshi, ich werf den wieder mit Osoto Toshi, ist für mich in dem Moment ganz nett, ich werde ein bisschen Dopamin ausschütten und mich freuen, aber für mein Langzeit-Erfolgserlebnis ist es nicht zielführend und dafür sollte man ein bisschen den Schwerpunkt setzen, okay, Training anpassen.
Das ist ein klassisches Beispiel von dem Fußballstar im Dorfverein.
Ja.
Der im Dorfverein in jedem Spiel 6 Tore schießt.
Ja.
Und sobald er dann zum größeren Verein geht, ist er halt nur noch einer von. Und
ich hatte meinen Trainer zu mir gesagt, Marco, der auch kam aus Russland, hat gesagt, Marco, lieber bist du erster Mann im Dorf als zweiter Mann in Stadt.
Also, je nachdem, was das Endziel ist.
Ja, wenn genau,
du an die Weltspitze kommen willst, ist es, ne? Vielleicht dann doch besser, wenn du dich hin.
Ja, da fand ich das Zitat, wenn du im Raum der Beste bist, dann bist du im falschen Raum, fand ich deutlich besser.
Ah. Das ist ein leistungsorientierteres Zitat.
Ja, ein bisschen mehr Luft zur Progression.
Cool. Marco, ich würde sagen, das war ein sehr interessanter Rundumschlag zum Thema Judo-Training und auch Trainingskultur. Gerade im Judo, diese körperliche Komponente ist doch was, was mich begeistert und was auch in wenigen Sportarten in dem Maße trainiert wird wie im Judo.
Ja, im Endeffekt hast du die Möglichkeit, du kannst der körperlich überlegenere Kämpfer gewinnt in der Regel den Kampf, es sei denn, die technische Komponente ist zu groß, aber du kannst über diese körperliche Komponente sehr, sehr viel aufholen und ausholen. Ja, die Technik ist natürlich A und O, aber schlussendlich, wenn beide auf dem gleichen technischen Niveau sind, gewinnt immer der konditionell oder körperlich robustere oder körperlich besser ausgetrainierte Athlet.
Das heißt, der Plan, mit nur Griffkraft zu trainieren und dann Judo einzufangen?
Ja, der ist, glaube ich, wenig von Erfolg gekrönt, aber...
Ah, zumindest auf unterem Niveau. Auf unterem Niveau sind...
Ja, also... Ja.
Wir haben einen Trainingspartner, der auch Jiu-Jitsu macht, der technisch jetzt nicht, der am weitesten entwickelt ist, aber einfach rumänisches Kreuzheben mit 220 Kilo für 12 macht, Bankdrücken mit 170 macht, 115 Kilo Körpergewicht plus 65 Kilo Klimmzug macht, plus 85 Kilo Dips macht und der dann einfach ohne großartig technisches Können einfach mit purer körperlicher Gewalt.
So dieser bisschen Bob Sapp-Style.
Ja, einfach mal drauf und gucken, was passiert. Also,
ja, das geht natürlich bis zu einem gewissen Niveau schon. Da bin ich auch immer wieder jedes Mal aufs Neue erstaunt, weil ich das so nicht kenne. Also ich bin selten in eine Halle reingelaufen, wo jemand so körperlich mir so überlegen ist. Das ist auch was Neues für mich, weil eigentlich ist es so, ich gehe in eine Halle und ich bin da der körperlich Überlegene, der zwar nicht die beste Technik hat, aber körperlich bin ich immer ganz gut on point. Und da ist immer wieder was Neues, wenn ich da mit dem Steroid-Kanickel mich rollen darf.
Cool.
Wolfgang, Marco, vielen Dank.
Danke, dass du da warst. Gerne.